SRF 3.
Glencore steigert Umsatz und Gewinn, trotz oder gerade wegen fragwürdiger Geschäfte in Afrika. Die Schweizer Leichtathleten haben an der EM in Berlin gute Medaillenchancen, auch wegen der Förderprogramme des Bundes. Die israelischen Drusen identifizieren sich mit ihrem Staat, im Moment fühlen sie sich aber als Bürger zweiter Klasse. Das ist Info 3 mit Damian Rast. Zuerst übergebe ich aber gleich an Fabian Schlurp. Er hat die wichtigsten Nachrichten des Vormittags.
Das Recht auf Familiennachzug erlischt nicht mehr, wenn das Kind im Ausland während des Verfahrens volljährig wird. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das Gericht setzt sich damit über die bisherige Praxis des Bundesgerichts hinweg. Betroffene müssten sich auch dann auf den Schutz des Familienlebens berufen können, wenn das Kind im Verlaufe des Verfahrens volljährig wird, urteilt das Gericht. Es orientiert sich in seinem Urteil an den jüngsten Entscheiden des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das Staatssekretariat für Migration und der Bauernverband haben ein dreijähriges Pilotprojekt zur Arbeitsintegration von Flüchtlingen beendet. Innerhalb von 3 Jahren haben 30 Flüchtlinge oder vorläufig Aufgenommene mehrere Monate auf einem Bauernbetrieb gearbeitet. Das Projekt habe sich bewährt, jedoch sei es aufgrund der nationalen Organisation die Koordination schwierig gewesen, teilt der Bund mit. Falls solche Projekte weitergeführt werden, sollten diese kantonal oder regional organisiert werden, so der Bund. Iran ist bereit, sich mit den USA an einen Tisch zu setzen, das sagte Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif in einem Interview mit einer iranischen Zeitung, das von der Nachrichtenagentur ISNA aufgegriffen wurde. Iran habe politische Verhandlungen nie abgelehnt. Teheran bestehe aber im Vorfeld auf eine klare Agenda und eine Aussicht auf Ergebnisse, so Zarif. Eine Bedingung für Gespräche sei jedoch, dass die USA in das Atomabkommen von 2015 zurückkehren. Nur so könne der Iran auch Vertrauen haben in die Ergebnisse zukünftiger Verhandlungen. Bei der Fluggesellschaft Ryanair in Deutschland sollen morgen erneut die Piloten streiken. Wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilt, seien alle festangestellten Ryanair-Piloten in Deutschland zum Streik aufgerufen. Zeitgleich sollen morgen auch die Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden streiken. Die Piloten fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Vor 2 Wochen musste Ryanair wegen eines Streiks der Flugbegleiter hunderte Flüge absagen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.180 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.15.44 gehandelt, der Dollar zu 99,55 €. Das Wetter heute Nachmittag: scheint teilweise die Sonne, gebietsweise entladen sich Schauer und Gewitter. Morgen scheint die Sonne vor allem am Vormittag, am Nachmittag ziehen teils heftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad.
Info 3 Mittag.
Korruptionsvorwürfe, Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten. Die Schweizer Rohstofffirma Glencore durchlebt turbulente Zeiten. Aber dem Geschäft nachhaltig geschadet hat das bisher nicht. Im Gegenteil, die heute vorgelegten Geschäftszahlen zeigen, der Konzern mit Sitz in Baar im Kanton Zug hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Analyse von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Aggressivität zahlt sich aus, zumindest im Rohstoffgeschäft. Glencore-Chef Ivan Glasenberg hat schon immer mit höheren Einsätzen gespielt als Konkurrenten, oft an der Grenze zur Legalität, und wird dafür durch die Geschäftszahlen belohnt, auch wenn das Menschenrechts- und Umweltaktivisten sauer aufstoßen dürfte. So hat der Rohstoffkonzern auch dann noch im Krisenstaat Kongo-Kinshasa investiert, als Konkurrenten wie BHP Billiton oder Rio Tinto sich längst zurückgezogen hatten. Um Zugang zu Minenlizenzen zu bekommen, spannte Glencore zudem mit dem umstrittenen israelischen Geschäftsmann Dan Gertler zusammen, einem Freund des kongolesischen Diktators Joseph Kabila. Auch deshalb ist Glencore heute größter Produzent von Kobalt und drittgrößter Produzent von Kupfer in dem zentralafrikanischen Land, das trotz seines Rohstoffreichtums zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Nicht nur Menschenrechtler haben ein Problem mit dieser Art von Geschäften, auch die amerikanische Justizbehörde wurde hellhörig und startete Ermittlungen gegen Glencore wegen Korruptions- und Geldwäschereivorwürfen, unter anderem wegen der heiklen Geschäfte im Kongo. Als das vor einem Monat bekannt wurde, suchten viele Anleger das Weite. Der Aktienkurs des Barer Rohstoffkonzerns brach um 17% ein. Und trotzdem, in der Halbjahresbilanz des größten Rohstoffhändlers der Welt hat das keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Glencores Umsatz stieg in den ersten 6 Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5% auf gut 108 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn kletterte sogar um knapp ein Viertel auf knapp 8,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn schrammte damit nur knapp an einem Allzeitrekord vorbei. Konzernchef Ivan Glasenberg durfte sich in seiner Strategie bestätigt sehen. Glencore schwimmt in Geld. Mit einem Teil davon will der Konzern seine Milliardenschulden weiter abbauen. Mit einem anderen das tun, was Glasenberg am liebsten tut: neue, aggressive Deals machen.
Info 3 Mittag.
Am Schluss fehlten Mujinga Kambunji gestern Abend 6 Hundertstel. So knapp verpasste die Schweizer Sprinterin eine Medaille an den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin. Die Hoffnungen des Schweizer Teams auf Spitzenplätze waren und sind aber berechtigt, denn die Schweizer sind erfolgreich. 54 Athletinnen und Athleten haben sich für Berlin qualifiziert. Wie kam es dazu? Das weiß Sportredaktor Adi Wicki.
Der Ursprung des Erfolgs liegt 9 Jahre zurück. Damals, 2009, hat die Schweiz den Zuschlag bekommen für die EM 2014. Das hat viel ins Rollen gebracht, sagt Leistungssportchef Peter Haas. Denn vom Bund flossen zwischen 2011 und 2014 insgesamt 2,4 Millionen Franken an Förderungsgeldern.
Und da hat auch die Bildung eines Teams davon profitiert, dass da Mittel zur Verfügung standen, die eben während 4 Jahren vom Bund ausgeschüttet wurden.
Dank dieser Gelder konnte der Verband viele Athleten gezielt fördern. Das Resultat: Karim Hussein gewann 2014 in Zürich EM Gold.
Und so wurden Vorbilder kreiert, die sich als Multiplikatoren auswirkten und Einfluss auf junge Athleten hatte.
Entscheidend ist aber, dass man nicht nur an die EM 2014 in Zürich dachte, sondern auch darüber hinaus. Seit 2011 werden die 7- bis 15-Jährigen beim UBS Kids Cup gesichtet. Hochtalentierte junge Athletinnen und Athleten werden bis maximal 26 individuell gefördert und die Besten werden über dieses Alter hinaus weiter unterstützt. Diese Förderung zeigt Wirkung. Die Delegation der Schweizer hat sich seit der EM 2012 verdreifacht. Es gibt heute also sehr viel mehr gute Athleten als noch vor ein paar Jahren. Innovativ dabei ist vor allem der UBS Kids Cup. Die 7- bis 15-Jährigen bestreiten einen Dreikampf und es ist ein kompetitives Format. Für Peter Haas ist das der entscheidende Punkt.
Das sich qualifizieren über einen Regionalfinal in einen Kantonalfinal bis hin zu einem nationalen Final. Und das ist etwas, das ganz speziell ist. Das sind immer wieder Zielsetzungen von den jungen Athleten da. Ich möchte zum Kantonalfinal und jetzt möchte ich auch noch ins Letzigere und zum nationalen Final. Ich muss mich durchsetzen. Und da kommen doch schon Eigenschaften zutage, die ganz fest gefragt sind.
Eine Athletin der Generation Kids Cup, die in Berlin bereits dabei ist, ist Jasmin Giger, eine 19-jährige 400-Meter-Hürdenläuferin.
Es war wie immer so ein Saison-Highlight, wie man in das grosse Letzigrundstadion reinlaufen durfte. Und man ist behandelt worden wie ein Star. Man wird eigentlich 1:1 auf so einen Moment wie jetzt hier in Berlin vorbereitet.
Jasmin Giger ist nach den Erfolgen beim Kids Cup nun eine Athletin, die im Förderprogramm World Class Potential unterstützt wird. Von denen gibt es 10 in der Schweiz. Der Erfolg der Schweizer Athleten hat in den Köpfen etwas bewegt. Sprinterin Mujinga Kambunji sagt es so.
Vor ein paar Jahren bin ich noch mit 11-30 Schweizermeisterin geworden. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und das pusht jetzt eigentlich auch mehr, noch schneller zu laufen und noch besser zu werden, wo einfach der Druck im eigenen Land auch grösser wird.
Dieser positive Leistungsdruck hat dazu geführt, dass der Verband als Ziel vorgibt, hier in Berlin 5 Medaillen zu gewinnen.
Info 3 Mittag.
Sie haben für die Gründung des Staates Israel gekämpft und nun dienen viele auch in der israelischen Armee. Jetzt aber fühlen sich die Drusen als Bürger zweiter Klasse. Die religiöse Minderheit ist aufgebracht, weil das israelische Parlament das sogenannte Nationalitätengesetz angenommen hat. Das Gesetz gibt den israelischen Juden das alleinige Selbstbestimmungsrecht in ihrem Staat und stuft Arabisch herab, das bisher zweite Amtssprache war neben Hebräisch. Die rund 130.000 Drusen fühlen sich dadurch diskriminiert und protestieren. Die Reportage von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Im drusischen Bergdorf Beit Jan ruft man Hochzeiten noch wie zu Zeiten des Dorfschreiers aus. Die Lautsprecherdurchsage ist eine Einladung an alle Dorfbewohner, am Freitag eine Hochzeit zu feiern. Der Lautsprecher befindet sich direkt gegenüber von Noat Saets Haus. Der alte Druse schmunzelt und weil man sich draußen kaum versteht, macht er die Türe auf und führt uns in sein Wohnzimmer. Noat Saet ist Vater und Großvater. Stolz zeigt er auf die vielen Familienfotos an den Wänden. Und dann wird er ernst, zeigt auf die Fotos seiner vier Söhne, die alle in der israelischen Armee gedient haben oder dort noch ihren Dienst leisten. In keinem Dorf Israels hätten so viele junge Männer ihren Einsatz fürs Vaterland mit dem Leben bezahlt wie hier im drusischen Dorf Beit Jan, sagt er. Und beklagt, dass der Staat diesen Einsatz nicht einmal belohne. Im Gegenteil, während jüdische Soldaten nach ihrem Dienst ein Haus bauen dürften, bekämen viele hier keine Baubewilligung. Und jetzt noch dieses Gesetz, das sie zu Bürger zweiter Klasse degradiere. Er wolle nicht immer auf den Tisch hauen müssen, um zu seinem Recht zu kommen. Er sei schließlich Bürger Israels, schimpft der Druse. Noat Saed ist enttäuscht und verletzt, wie viele hier, nicht nur im Beit Jan, diesem drusischen Bergdorf unweit der Grenze zum Libanon. Am Wochenende gingen Drusen zu Tausenden auf die Straße. Mitorganisiert hat diese Demonstrationen Amir Knifes, der Vorsitzende des drusischen Forums gegen das Nationalitätengesetz. Weil er den Vater dieses Gesetzes, Avi Dichter, an einer Rede hindern wollte, wurde er kürzlich verhaftet, was in Israel große Schlagzeilen machte. Für seinen Einsatz erntete er aber auch Häme von den Palästinensern und israelischen Arabern, die sich mit dem Kampf der Palästinenser identifizieren.
The nation-state law has two aspects.
Denn Drusen sind zwar Araber, aber sie sind weder Muslime noch Christen und sie haben nichts gemein mit dem Kampf der Palästinenser für einen eigenen Staat.
And it's clear to us that if we want to continue to have the Israeli mainstream support.
Im Kampf gegen das Nationalitätengesetz suchten die Drusen in erster Linie die Unterstützung der jüdischen Bevölkerung. Viele jüdische Mitbürger seien am Wochenende mit den Drusen auf die Straße gegangen. Und die will Amir Knifes nicht vergraulen mit Parteinahme für die Palästinenser oder mit einem Armeeboykott. Sein einziges Ziel? Diejenigen abwählen, die für dieses rassistische Gesetz gestimmt haben. Also auch Premierminister Benjamin Netanyahu.
I'm not going to support anyone, any leader, any political party that supports such a discriminatory and racist law.
Demokratischer Protest an der Urne, wenn nächstes Jahr in Israel Wahlen sind. Weiter will Amir Knifes nicht gehen.
Das war Info 3. Zusammengestellt haben die Sendung heute Mario Storni und Damian Rast. Ein guter Miteinander.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.